HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Ich muss jetzt alle Franzosen hinter mir versammeln. Ich bin bei euch und ich werde euch immer brauchen. Ich danke den Millionen Franzosen, die heute Abend für mich gestimmt haben. Vielen Dank. Bisher haben sich die Regierungen abgewechselt, geändert aber hat sich nichts. Ich schlage euch den großen Wandel vor, einen fundamentalen Wechsel, eine neue Politik und neue Gesichter und den Neuanfang, den ihr euch so sehr wünscht.
Et le renouvellement auquel vous aspirez.
Natürlich bin ich zufrieden, dass Macron vorne liegt, aber ich finde es für Frankreich ein Armutszeugnis, dass 21% für Le Pen wählen.
Die französischen traditionellen Parteien sind total unfähig, Kompromisse zu finden. Und Macron ist wirklich der Erste seit Jahren, der Kompromisse sucht.
Wir freuen uns darüber, dass Emmanuel Macron so gut abgeschnitten hat. Und ich bin sicher, dass er eine große Chance hat, der nächste französische Präsident zu werden. Das ist wichtig für Frankreich, aber es ist auch wichtig für Europa.
Die Französische Republik auf der Suche nach einem Staatsoberhaupt. 11 Kandidaten haben sich gestern um dieses Amt beworben in einem Land, das politisch gespalten und wirtschaftlich am Boden, das vom Terror bedroht und von seinen Eliten enttäuscht ist. Und keiner von ihnen hat auch nur ein Viertel der französischen Wähler hinter sich vereinigen können. 2 sind jetzt noch übrig für die Stichwahl in 14 Tagen und beide werden nach Kräften pokern, reizen und bluffen, um am Ende den Stich machen zu können. Der unabhängige Kandidat und Spitzenreiter Emmanuel Macron mit seinen knapp 24% und Marine Le Pen, die Chefin des rechtsextremen Front National, die mit knapp 21,5% auf dem zweiten Platz gelandet ist. Diese beiden werden es unter sich ausmachen. Denn die 2 anderen Favoriten, der konservative François Fillon und der linke Jean-Luc Mélenchon, sind raus aus dem Spiel. Was erst recht für die Sozialisten gilt, die Partei des amtierenden Präsidenten François Hollande, denn der hatte als erster französischer Präsident überhaupt auf eine zweite Kandidatur verzichtet. Und der sozialistische Spitzenkandidat Benoît Hamon war am Ende so chancenlos wie vorausgesagt. Schon die Aufzählung dieser vielen Namen zeigt, wie weit Frankreich von klaren Mehrheiten, geschweige denn von einem Grundkonsens, entfernt ist. Und auch davon, ein berechenbarer Partner zu sein für die Europäische Union und für uns in Deutschland. Denn die Grande Nation scheint in ihren Grundfesten erschüttert zu sein, was ihre Sicherheit angeht und ihren Wohlstand, ihre politische Klasse und ihren gesellschaftlichen Zusammenhalt. Verwundetes Frankreich, Wahlen im Ausnahmezustand, so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Und gemeint ist nicht nur der rechtliche Ausnahmezustand, der in Frankreich seit den Terroranschlägen von 2015 gilt und der in diesen anderthalb Jahren immer wieder verlängert worden ist. Gemeint ist auch eine Art politischer Ausnahmezustand, den die Französische Republik gerade erlebt, jedenfalls verglichen mit allem, woran sie bisher gewohnt gewesen ist. Aus Paris berichtet Kerstin Gallmeier.
Ein Erdbeben, ein Schock oder auch eine Zäsur. So reagierten die französischen Medien heute, einen Tag nach dem für Frankreich historischen Wahlausgang. Denn seit gestern steht nun das fest, was sich in den vergangenen Wochen schon angebahnt hatte. Keine der beiden etablierten Parteien, weder die französischen Sozialisten noch die Konservativen, werden den neuen Präsidenten der Republik stellen. Die zweitplatzierte Front National-Kandidatin Marine Le Pen nahm den Kampf gegen ihren Konkurrenten bereits auf. Marine Le Pen war am Vormittag auf einem Markt in Nordfrankreich unterwegs und fuhr mit schweren Geschützen auf. Wir haben hier jemanden, der für die Präsidentschaftswahl kandidiert und der kein Programm hat, um das französische Volk vor dem islamistischen Terror zu schützen. Sehen Sie, das ist ein Signal, das ziemlich beunruhigend ist. Der En Marche-Kandidat Emmanuel Macron schien dagegen noch seinem Freudentaumel von gestern Abend erlegen. Er schickte am Morgen seinen Sprecher Benjamin Griveaux vor. Ich verstehe die Wut von Marine Le Pen, nach der ersten Runde nicht auf dem ersten Platz zu sein. Sie wird nun 2 Wochen damit verbringen, auf uns einzuschlagen, weil das offensichtlich das einzige Programm ist, was sie den Franzosen anzubieten hat. Umfragen sehen Macron als klaren Favoriten für die Stichwahl. Er kann dabei auf die Stimmen aus den Lagern der Moderaten Parteien hoffen. Der geschlagene Kandidat der Konservativen François Fillon und auch der sozialistische Bewerber Benoît Hamon hatten sich direkt nach den ersten Hochrechnungen hinter ihn gestellt. Auch Innenminister Bernard Cazeneuve appellierte an die Franzosen, Marine Le Pen als Präsidentin zu verhindern.
La présence d'une candidate d'extrême droite au second tour de l'élection présidentielle.
Dass eine rechtsextreme Kandidatin in der Stichwahl der Präsidentschaftswahl ist, verlangt eine klare und starke Haltung aller Anhänger der Republik. Aus diesem Grund rufe ich Sie feierlich dazu auf, in der Stichwahl für Emmanuel Macron zu stimmen. Doch auch die immigrations- und EU-feindliche Marine Le Pen hofft darauf, noch möglichst viele Stimmen bei den anderen euroskeptischen Wahlverlierern und auch bei den ultrakonservativen Wählern des Republikaners Fillon abzugreifen. Allerdings, der Trend spricht derzeit gegen sie. Die rechtsextreme Front National-Kandidatin war zwar, anders als es die Umfragen lange Zeit vorhergesagt hatten, nur auf dem zweiten Platz gelandet. Einen Triumph können die Frontisten trotzdem für sich verbuchen. 7,6 Millionen Franzosen haben dieses Mal für die rechtsextreme Partei gestimmt, so viele wie noch nie zuvor. Der stellvertretende Front National-Chef Philippot machte am Morgen klar, mit welchen Argumenten die Partei in den kommenden zwei Wochen in die Schlacht ziehen wird.
Monsieur Macron est franco-sceptique, il croit pas beaucoup en la France.
Herr Macron ist Frankreich-skeptisch, er glaubt nicht sehr stark an Frankreich. Wir dagegen sind stolz auf Frankreich, wir sind eher euroskeptisch. Das Verhältnis zur EU ist eine der großen Trennungslinien, weil die EU konkrete Auswirkungen auf unser Leben hat. Mit Herrn Macron wird alles weitergehen und schlimmer werden.
Soweit der Bericht unserer Korrespondentin Kerstin Gallmeier aus Paris. Und in der Tat, die Haltung zu Europa und namentlich zur EU ist eine der großen Differenzen zwischen Emmanuel Macron und Marine Le Pen. Wir werden noch genauer darauf eingehen. Aber schauen wir uns erstmal dieses Wahlergebnis genauer an, mit dem die erste Runde der Präsidentenkür geendet hat. Professor Jürgen Ritter ist Literaturwissenschaftler an der Pariser Universität Sorbonne und er leitet dort die deutsch-französischen Studiengänge. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Glab.
Man sagt ja, in der ersten Runde einer Präsidentschaftswahl stimmen die französischen Wähler mit dem Herzen ab und erst beim zweiten Mal mit dem Kopf. Deutet das Wahlergebnis darauf hin?
Na, ich glaube, diesmal haben viele schon beim ersten Mal mit dem Kopf abgestimmt, weil absehbar war, dass die Kandidaten der etablierten Parteien, also des Parti Socialiste und der konservativen Partei, der Kandidat François Fillon, relativ chancenlos da stehen oder zumindest doch riskierten, überhaupt nicht in den zweiten Wahlgang zu kommen. Fillon wegen der vielen Affären, die er am Hals hatte und die er einfach nicht wahrhaben wollte. Und die Sozialisten, weil sie sich in einem absolut beispiellosen Akt seit einigen Monaten zusätzlich und immer mehr selbst versenkt haben. Sodass einige von vornherein gesagt haben, wählen wir gleich Macron, den Mann aus der Mitte, um sicher zu sein, dass wir einen haben, der gegen Marine Le Pen antreten kann.
Macron wird jetzt als Sieger der ersten Runde bezeichnet, was formal sicher stimmt, denn keiner der übrigen hat mehr Stimmen bekommen als er. Aber ich habe es eingangs gesagt, auch für ihn hat weniger als ein Viertel der Wähler votiert nur. Man kann schon sagen, dass nicht nur Macron und Le Pen, sondern alle vier Favoriten ziemlich nah beieinander liegen, auch wenn das dem konservativen Fillon und dem linken Mélenchon jetzt nichts mehr nützt. In welche Teile ist sie zersplittert, die französische Wählerschaft?
Ja, die alte Aufteilung zwischen links und rechts scheint tatsächlich nicht mehr zu greifen. Und das ist die eigentliche Revolution, wenn man das so nennen will. Die amerikanische Presse schrieb heute von einer neuen französischen Revolution, was vielleicht ein bisschen übertrieben ist. Aber die große Änderung ist in der Tat, dass wir zum ersten Mal einen Kandidaten der Mitte haben, der sich zwischen diesen beiden Blöcken durchsetzt. Das ist immer wieder probiert worden. François Bayrou hat es probiert, als Nicolas Sarkozy gegen François Hollande angetreten ist und hat es im letzten Moment nicht geschafft. Diesmal ist es zum ersten Mal gelungen, aufgrund dieser besonderen Konfiguration, die wir in diesem Jahr haben. Und das halte ich für etwas Besonderes, dass die französische Gesellschaft sich nicht mehr in die Blöcke links und rechts unterteilen lässt, sondern wenn man auf die Karte der Wahlen schaut, wenn man sich anschaut, wer wo gewonnen hat und wie viele Stimmen bekommen hat, dann stellt man fest, dass die neue Teilung in Frankreich, die neue Fraktur, wie Chirac einmal gesagt hat, eine ist zwischen Stadt und Land. Die nördlichen Ränder, die östlichen Ränder und die südlichen sind aus verschiedenen Gründen, im Norden und Osten wirtschaftliche Gründe, im Süden sind es wieder andere, die besondere Nähe zur Immigration, sind ganz starke Hochburgen des Front National. Und das sind Gegenden, in denen Marine Le Pen oft 30% und mehr bekommen hat, gefolgt von Mélenchon, der auch kein Demokrat ist, aber das Ganze eben in der linken Variante präsentiert. Und zusammen kommen die dann auf weit über 50, manchmal 60%. Das lässt das Schlimmste befürchten für die Zukunft. Wir haben also Gegenden in Frankreich, die mehrheitlich in absoluter Mehrheit antidemokratisches Wahlvolk mobilisiert haben. Und diese Gegenden fühlen sich nun in der Tat verlassen. Es ist ihnen, natürlich wird ihnen von Marine Le Pen eingeredet, dass sie zurückkommen können in ein Frankreich, das es so nie gegeben hat, also vollkommen ausländerfrei und völlig abgeschlossen von der Welt. Aber es stimmt, wenn man dorthin fährt, in den Dörfern gibt es keine Fleischereien mehr, die Geschäfte sind alle zu, weil Frankreich ist auch Weltmeister im Hypermarché, das sind diese riesigen Einkaufszentren, die draußen auf der Wiese stehen, und die haben alle diese Dörfer sozusagen blutleer gemacht, und es gibt kein Postamt mehr, wo die Alten ihre Renten abholen oder ihre Steuern einzahlen. Der Bus hält nicht mehr, die Bahn hält nicht mehr, die Schule ist zu. Das sind Frustrationen, mit denen man in den Städten nicht lebt. Und das sind Frustrationen, die einer Durchökonomisierung, einer Rentabilisierung des öffentlichen Wesens geschuldet sind.
Und Herr Professor Ritter, können Sie denn gleichwohl aus dem gestrigen Wahlergebnis irgendeine kandidatenübergreifende Mehrheit erkennen für oder gegen irgendetwas? Denn auch zwischen jeweils zwei Kandidaten mag es ja auch ein paar Gemeinsamkeiten geben.
Na, übergreifend kann ich eigentlich nur feststellen, beide treten damit an, dass sie sagen, sie sind gegen das, was bisher war. Aber das haben alle gemacht. Selbst Fillon, der 5 Jahre lang Premierminister war, hat gesagt, ich bin Antisystem und so weiter. Das kann man ihm kaum abnehmen. Was hier die beiden wirklich trennt, ist, wir haben einmal ein Bekenntnis zu Europa, wir haben ein Bekenntnis dazu, dass Frankreich in der Welt steckt, und wir haben eine andere, die Frankreich aus der Welt herausziehen will, eben in diesem reaktionären Programm der Marine Le Pen. Da ist parteiübergreifend unter Ausschluss der extremen Rechten doch eine Gemeinsamkeit zu sehen, die sich hoffentlich am nächsten Sonntag, übernächsten Sonntag dann abzeichnet.
Sie haben vor der ersten Runde der Präsidentschaftswahl gesagt, das Ergebnis könnte auch eine Stichwahl zwischen Le Pen und dem ebenfalls europafeindlichen Kandidaten von der Linken, Mélenchon, sein. Und das, so haben Sie gesagt, wäre dann eine Wahl zwischen Pest und Cholera gewesen, muss man jetzt sagen. Jetzt haben wir eben diese Stichwahl Macron-Le Pen. Wie bezeichnen Sie eine solche Wahl?
Ja, dass wir immer noch die Pest haben. Die Cholera ist zunächst, die Gefahr der Cholera ist im Moment gebannt. Aber das...
Und was ist Macron?
Mélenchon. Ja, Entschuldigung.
Was ist Macron dann, wenn Marine Le Pen die Pest ist in ihrer Diktion?
Dann ist Macron im Moment das Beruhigungsmittel. Denn in einem Punkt hat Marine Le Pen leider recht, in dem, was wir eben auch gehört haben. Macron hat kein deutlich profiliertes Programm. Und doch wird sie ihn angreifen. Macron hat bisher versucht zu sammeln und hat immer zu allem Ja oder Amen gesagt. Und das wird er jetzt die nächsten 2 Wochen so nicht durchhalten können. Er wird sich äußern müssen. Er wird auch sagen müssen, wo er schmerzliche Schritte vorsieht für die französische Gesellschaft. Kürzungen vielleicht im Beamtenetat und so weiter.
Andererseits kann er sich freuen über die Unterstützung von fast allen Wählerschaften der übrigen Kandidaten. Fillon und auch die Sozialisten haben dazu aufgerufen, für Macron zu stimmen. Der linke Mélenchon hat keine Wahlempfehlung abgegeben. Wohin werden sich denn seine Anhänger orientieren? Was meinen Sie?
Also einige von denen, die man gestern interviewt hat bei den Wahlpartys und so, haben spontan gesagt, ja, jetzt wählen wir natürlich Macron. Also das Wahlvolk von Mélenchon ist gespalten. Und die Meinungsumfragen heute, aber wir wissen immer, dass man die mit Vorsicht genießen muss, die Meinungsumfragen heute sagen auch, dass das durchaus halbe-halbe ausgehen kann. Also die Hälfte wählt Macron und die andere bleibt dann zu Hause und hält sich die Nase zu, weil sie Macron und Marine Le Pen in die gleiche Ecke stellt. Und das ist eigentlich sehr unangenehm. Auch Mélenchon selbst hat es gestern Abend nicht geschafft, sich gegen Marine Le Pen auszusprechen. Er hätte ja sagen können, wählt gegen Marine Le Pen. Er braucht den Namen Macron gar nicht zu nennen. Selbst das hat er nicht geschafft. Und da fühlt man sich doch manchmal an das Verhalten der extremen Linken zu Weimarer Zeiten erinnert, wenn man ein deutscher Beobachter ist.
Professor Jürgen Ritter, Literaturwissenschaftler an der Pariser Universität Sorbonne und dort außerdem Leiter der deutsch-französischen Studiengänge. Vielen Dank. Verwundetes Frankreich, Wahlen im Ausnahmezustand. Sie hören den Tag in HR2 Kultur, am Tag nach der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahl. Eine Wahl, bei der viele Franzosen offenbar das Bedürfnis hatten, ihren politischen Eliten einen Denkzettel zu verpassen. Jedenfalls den Eliten, von denen sie in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten regiert worden sind. Eliten, wie sie die französische Schriftstellerin Karine Tuil beschreibt in ihrem Roman »Die Zeit der Ruhelosen«.
Protektion und Klickenwirtschaft mit all ihren Regeln, ihren Privilegien und ihrem imponierenden Beiwerk mit dem Namen Véli gehörte man von Geburt an dazu. Und so stand François Véli, 51, Chef eines der größten Mobilfunkunternehmens und zehntreichster Mann Frankreichs, mitten im Festsaal des Automobile Club de France, wo sich einmal im Monat die einflussreichsten Männer und Frauen des Landes zum Dîner des Clubs le Siècle versammelten. Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft, hohe Regierungsbeamte, Unternehmensführer, Pressemogulen, Ärzte, Anwälte, kurzum alle, die zählten. Ein neuralgisches Zentrum der Macht bildete sich an diesem Ort des geselligen Beisammenseins der Elite, der männlichen Elite vor allem, denn der Club bestand nur zu 15% aus Frauen. François besaß nicht nur äußerlich Klasse und bewegte sich geschmeidig wie kein Zweiter auf dem gesellschaftlichen Parkett. Er war zudem intelligent und kultiviert. Er hatte an der École Polytechnique Ingenieurswissenschaften studiert und danach in Princeton Literatur. Seine große Leidenschaft für die zeitgenössische Kunst bei Joyce Carol Oates, die ihn am Lewis Center for the Arts in Creative Writing unterrichtete. Geld? Darüber sprach er nie.
Natürlich nicht, denn er hat es ja, das Geld, wie auch alles andere, was zum Status eines Elitären gehört. Später noch ein paar weitere Auszüge aus Karin Thuils Roman »Die Zeit der Ruhelosen«. Auch die beiden verbliebenen Kandidaten für die französische Präsidentschaft gehören zur Elite, zugleich aber bieten sie ein Kontrastprogramm zur bislang regierenden Elite, allerdings auch ein Kontrastprogramm zueinander. Wir haben ja schon darüber gesprochen. Schauen wir uns die beiden mal näher an. Beginnen wir mit Marine Le Pen, der Chefin des rechtsextremen Front National, die gestern zwar nicht, wie sie gehofft hatte, in der Pole Position gelandet, aber nichtsdestoweniger weiter im Rennen ist. Unsere Korrespondentin Barbara Kostolnik stellt sie uns vor, die Frontfrau des Französischen. Rechten.
Diese Frau will nichts weniger als Frankreich wieder in Ordnung bringen.
Oui. Je veux remettre la France en ordre.
Verspricht eine ernste Marine Le Pen im offiziellen Wahlkampfclip der Partei, dramatisch unterlegt von Musik, die nach Freiheit und Abenteuer duftet. Frankreich in Ordnung bringen, denjenigen Gehör verschaffen, die von den korrupten Eliten, wie Le Pen sie bezeichnet, ignoriert und aufgegeben worden sind. Und sie will Frankreich zu neuer alter Größe führen.
Nous voulons renouer avec la grandeur de notre pays.
Dabei schreckt sie auch vor Geschichtsklitterung nicht zurück. Auf die Frage, ob Frankreich mitschuldig sei an der Deportation von 13.000 Juden, die im Juli 1942 zunächst von den Schergen der Vichy-Regierung zusammengetrieben und später in den Todeslagern der Nationalsozialisten ermordet wurden, sagte sie:
La France n'est pas responsable du Veldiv. Voilà.
Frankreich ist dafür nicht verantwortlich. Wenn jemand dafür verantwortlich war, dann nicht Frankreich, sondern das damalige Regime.
C'est pas la France.
Frankreich groß zu machen, den Franzosen ihren Stolz zurückzugeben, das beinhaltet für Marine Le Pen auch, die Nachbarn niederzumachen, allen voran die verhasste deutsche Bundeskanzlerin.
Je suis l'anti-Merkel.
Ich bin die Anti-Merkel, tönt sie gerne, also die Frau, die sich vom rigiden Spardiktat der Deutschen befreien, die Grenzen dicht und Flüchtlinge raus aus Frankreich halten möchte. Immerhin ist sie mittlerweile in der Frage Frexit, Frankreich in der EU, ja oder nein, etwas zurückgerudert. Ein Referendum soll nun abgehalten werden. Als ausgebuffte Populistin weiß Le Pen, was sie dem Volk schuldig ist.
En votre nom, au nom du peuple.
Nur sie spreche nämlich im Namen des Volkes, verspricht die Chefin des rechtsextremen Front National bei jeder Gelegenheit. Der konservative EU-Abgeordnete Manfred Weber nimmt Marine Le Pen ihre Volksverbundenheit nicht ab.
Sie hat im Europäischen Parlament ihr wahres Gesicht gezeigt. Sie ist nicht anwesend bei den Beratungen, wenn es wirklich um Gesetze geht, wenn es wirklich um Entscheidungen für die Bürger geht. Und sie hat in großem Stil Gelder missbraucht und falsch angewandt, wofür sie sogar verurteilt worden ist.
Doch die diversen Skandale haften an der Chefin des rechtsextremen Front National wie Ei an Teflon gar nicht.
Aber die Frage ist natürlich, ob am Ende auch genügend Wähler an ihr haften werden, wenn es in die Stichwahl geht gegen den unabhängigen Kandidaten Emmanuel Macron. Ihm werden nach wie vor die besten Chancen eingeräumt, sich am Ende gegen Marine Le Pen durchzusetzen und damit zu verhindern, dass Frankreich nach rechts und außerdem von der EU abrückt. Wie Emmanuel Macron in diese Favoritenrolle hineingewachsen ist, auch das schildert uns unsere Korrespondentin Barbara Kostolnik.
Es ist für Politiker nicht unbedingt von Nachteil, wenn sie unterschätzt werden. Das Löwenjunge Macron betritt nun die Arena der wilden Tiere, hieß es im französischen Radio, als Emmanuel Macron nach einem kurzen zweijährigen Intermezzo als Wirtschaftsminister unter dem sozialistischen Präsidenten Hollande im August 2016 seinen Rücktritt ankündigte. Allen war klar, dass nun die nächste Etappe folgen würde, was prompt geschah.
Je suis candidat à la présidence de la République.
Ich kandidiere für das Amt des Präsidenten, erklärte das Löwenjunge und begann, die vielen Favoriten der etablierten Parteien das Fürchten zu lehren. Damit, mit dem Fürchten lehren, kannte er sich aus. Schließlich hatte er bereits im zarten Alter von 15 Jahren in einem Theaterstück geglänzt, und zwar als Vogelscheuche. Er hat in der Tat eine Vogelscheuche gespielt und er war wirklich unglaublich präsent auf der Bühne, erinnerte sich seine damalige Lehrerin Brigitte, die für den talentierten Emmanuel Mann und Kinder sitzen ließ, um Macron 2007 zu heiraten. 24 Jahre Altersunterschied hin oder her. Ihre Meinung ist mir wichtig, sagt Macron über seine Frau, die wiederum der Meinung ist, eigentlich braucht er gar keine Beratung. Er weiß schon, was zu tun ist. Die aber auch sagt, ich bin die Präsidentin seines Fanclubs. Bald könnte Brigitte die erste Frau im Staate sein, wenn Emmanuel Macron und sein En Marche weiter so scheinbar unaufhaltsam voranschreiten. Und er gibt ja wirklich alles. Bei einem Meeting verausgabte er sich bei einer Liebeserklärung an Europa derart, dass man sich um seine Stimmbänder sorgen musste.
Nous, mes amis, nous aimons l'Europe! Nous voulons l'Europe!
En Marche will jedenfalls mit dem alten Links-Rechts-Denken der französischen Politik brechen, den Unternehmern mehr Freiheit und den Arbeitnehmern mehr Sicherheit verschaffen.
J'ai décidé qu'on allait créer un mouvement politique.
Ich habe En Marche als neue politische Bewegung geschaffen, sagte er vor einem Jahr bei der Gründungsveranstaltung in seiner Geburtsstadt Amiens. Eine Bewegung, die nicht links und nicht rechts ist, weil wir etwas anderes schaffen wollen, mit positiver Energie.
Das also sind die Angebote der beiden, die sich in 14 Tagen um den Einzug in den Élysée-Palast bewerben, in den Amtssitz des französischen Staatsoberhaupts, Marine Le Pen und Emmanuel Macron. Sie wolle denjenigen Gehör verschaffen, die von korrupten Eliten ignoriert und aufgegeben worden seien, sagt sie. Und er wolle mit positiver Energie etwas schaffen, das die besten Elemente aus allen Lagern verbinde, sagt er. Anne Maillet ist Deutschland-Korrespondentin des Fernsehsenders France 24. Guten Abend.
Guten Abend.
Der Spiegel hat kürzlich im Zusammenhang mit Frankreich von einem Totalschaden der etablierten Politik gesprochen und mit Blick auf die französische Gesellschaft von einer großen Koalition des Überdrusses. Nun kann man ein so großes und vielgestaltiges Land wie Frankreich sicher nicht über einen Kamm scheren. Von Professor Ritter von der Sorbonne haben wir vorhin auch schon gehört, dass das Wahlverhalten von Region zu Region auch durchaus unterschiedlich ist. Wenn Sie Ihr Land betrachten, Frau Maillet, was stellen Sie fest? Wem geht's gut und wem nicht?
Also ich glaube, an dieser Wahl und an der Wahlkarte kann man deutlich sehen, an dem Wahlverhalten der Franzosen, dass der Osten Frankreichs, wo früher diese riesigen Industriegebiete sind und jetzt noch Brachen sind, oder der Südost Frankreich am stärksten betroffen sind. Man sieht auch einen sehr großen Unterschied zwischen Land und Städte. Und genau in diesen Gebieten, wo die Menschen sich abgehängt fühlen, ist das Wahlverhalten Richtung Extrem gegangen. Also zu Marine Le Pen natürlich sehr viel, aber auch zu Mélenchon.
Emmanuel Macron gehört nun keiner Partei an und in seinem politischen Ansatz gibt er sich ausdrücklich überparteilich. Er sagt, er wolle das Beste aus dem linken und das Beste aus dem konservativen rechten Lager verbinden. Eben haben wir gehört, er will mehr Freiheit für Unternehmer und mehr Sicherheit für die Beschäftigten. Und da drängt sich der Eindruck auf, beides geht nicht. Ist das so?
Ja, das ist das ganze Problem mit dem Programm von Macron, glaube ich, ist, dass keiner wirklich im Moment zumindest weiß, in welche Richtung er gehen will. Der hat ja auch in den letzten Wochen nicht wirklich sehr detailliert über sein Programm gesprochen. Geht ja mehr nach, also der sagt, wirtschaftlich denkt er eher liberal, sozial denkt er eher links. Aber letztendlich kennen die meisten Franzosen sein Programm nicht. Und bei vielen ist natürlich auch eine große Befürchtung da, dass es zu Reformen kommen könnte, die vielleicht ähnlich ein bisschen wie die Agenda 2010 von Gerhard Schröder damals in Deutschland, also die dieses Reformprogramm ähneln können. Und das macht Menschen in Frankreich Angst. Bei manchen weckt es, bei die sich Reformen wünschen, weckt es Hoffnung. Aber ich glaube, erst in den nächsten 10 Tagen, wenn die zwei Kandidaten quasi gegeneinander duellieren werden, wird er gezwungen auch sein, sein Programm besser zu detaillieren.
Könnte das aber nicht dann gerade ein Problem für ihn werden? Denn je konkreter er wird, desto mehr läuft er ja möglicherweise Gefahr, Wählerschichten zu verprellen, während es ja jetzt eigentlich aus seiner Sicht für ihn darum gehen muss, möglichst viele Wählergruppen anzuziehen.
Ja, das wird für ihn auf jeden Fall die größte Herausforderung der nächsten 2 Wochen sein. Er hat zwar einen Teil seines Programms schon Anfang März eingeführt, aber wie Sie gesehen haben in den letzten Wochen für die erste Runde der Präsidentschaftswahl ging es ja nicht wirklich um die Programme, sondern eher um die Persönlichkeiten. Und seine Persönlichkeit hat Hoffnung geweckt. Aber in der Tat wird es sehr schwierig für ihn, wenn es ins Detail geht, sowohl linke Wähler, die vielleicht so die wenigen, die noch für die sozialistischen Partei gewählt haben und die für Mélenchon gewählt haben, zu überzeugen, sich entweder hinzustellen. Und es wird für ihn auch schwierig sein, wenn er zu sozial wird, die Wähler von François Fillon zum Beispiel zu überzeugen. Also das wird wirklich für ihn die größte Herausforderung, denke ich, in den nächsten Tagen sein.
Könnte das in der Tat dann auf so einen Gegensatz herauslaufen, dass er eben als derjenige gilt, der ja Sozialsystem und Arbeitsmarkt modernisieren will, was eben bei vielen Arbeitnehmern sofort dann Ängste weckt, sodass die dann sich sagen, also den nehmen wir nicht, dann gehen wir dann lieber zum Front National. Da haben wir bei Marine Le Pen den Eindruck, die nimmt sich, so sagt sie, ist jedenfalls der Schwachen an. Könnte das genau hinterher die Polarisierung sein, auf die diese Stichwahl dann hinausläuft?
Das ist das Risiko in der Tat. Und sehr interessant wird zum Beispiel sein, wie ich vorhin sagte, wie die Wähler von Jean-Luc Mélenchon sich da verhalten. Und das sind ja mehr als 19% gewesen, was ja nicht wenig ist. Und das sind genau diese Wähler, die er auch zum Teil braucht. Aber man hört es auch in den Kommentaren, man hört es in den Reaktionen unter diesen Wählern, ganz viele wissen noch nicht, für wen sie wählen wollen. Die wissen nicht, ob sie an der sogenannten republikanischen Front gegen Marine Le Pen teilnehmen wollen, weil für sie Macron wirklich das Symbol der Banken ist, der Finanzwelt, alles, wo gegen Mélenchon selbst gekämpft hat zum Beispiel. Also ja, das Risiko ist wirklich für Emmanuel Macron, also die Herausforderung für Emmanuel Macron wird es wirklich sein, auch diese Wähler davon zu überzeugen, dass seine Reformen tatsächlich notwendig sind, aber dass es zu keinem Schaden kommen wird für diese Arbeiterschicht.
Wer immer von beiden dann am Ende im Élysée-Palast sein wird, wird natürlich eine große Zahl von Wählern gegen sich haben. Das Ergebnis wird möglicherweise ja auch wieder sehr knapp ausfallen. Kann man sagen, dass Marine Le Pen die Gesellschaft, die dann immer noch gespalten ist, nicht einen will und dass Macron sie nicht einen kann, weil er im Parlament zum Beispiel gar keine Mehrheit hat?
Ja, also dass Marine Le Pen von seinem Projekt Europa zu zerstören und Frankreich zuerst, ein bisschen nach dem Beispiel von Donald Trumps America First machen, die wird daran bleiben. Und sie ist natürlich an einer Mehrheit interessiert, aber ihr Ziel ist es nicht, die französische Gesellschaft als solches zu einigen. Bei Emmanuel Macron, wie gesagt, müssen wir schauen, wie er sich in den nächsten 2 Wochen verhält und ob er das schafft, diese breiteren Wählerschaften, noch breitere Wählerschaft zu erreichen. Aber so oder so, egal wer aus dieser Wahl rauskommt, wird Schwierigkeiten haben, als Präsident zu regieren, weil nach dieser Präsidentschaftswahl ist noch eine Wahl, und zwar die Wahl zur Nationalversammlung, wo der Präsident oder die Präsidentin eine Mehrheit erreichen muss, um zu regieren. Und es wird für beide, weil sie eben nicht aus etablierten Parteien kommen, die schon vor Ort Abgeordnete haben, wird es für beide schwierig, diese Mehrheit zu bekommen und tatsächlich so zu regieren, wie sie sich das vorstellen wollen.
Anne Maillet, Deutschland-Korrespondentin des Fernsehsenders France 24. Vielen Dank. Und wir blättern jetzt erstmal weiter in dem neuen Roman der französischen Schriftstellerin Karine Thuil, Die Zeit der Ruhelosen, und lernen dort einen vielversprechenden Politiker kennen.
Wut und politischer Ehrgeiz hatten Osman Dibula zu einem instinktgeleiteten, frühreifen und durchaus gefallsüchtigen Politiker gemacht. Aber welche Energie steckte in ihm? Der Präsident hatte ihn in seinen Beraterstab geholt, in einen Kreis also, in den normalerweise erst vordrang, wer seine psychische Belastbarkeit und Treue erwiesen hatte. Osman übte eine unglaubliche Anziehungskraft aus, der sich kaum jemand zu entziehen vermochte. Er befand sich stets mitten im Geschehen. Er trug dunkle Anzüge von lässiger Eleganz und kaschierte so die Unerbittlichkeit, mit der er seine Ziele verfolgte, die da lauteten: die Konkurrenz ausschalten, Siege erringen, Kämpfe bestehen, sich immer höher hangeln, auch auf die Gefahr hin abzurutschen, mit aller Macht am Erreichten festhalten, immer die eigenen Trümpfe in den Vordergrund spielen. Innerhalb weniger Jahre hatte er sich unentbehrlich gemacht, war aus dem Schatten getreten und zu einer festen Größe im engsten Kreis um den Präsidenten geworden, was zu starken Spannungen führte und hartnäckige Vorurteile schürte. Seine Ernennung zum Jugendbeauftragten hatten nicht viele mit Wohlwollen aufgenommen, denn er gehörte nicht zu ihrer Welt. Er hatte nicht den klassischen Ausbildungsweg durchlaufen, keine Elite-Universität besucht, kein Diplom aufzuweisen. Anders als seine Kollegen hatte er sich seine beruflichen Fähigkeiten in der Praxis erworben, im Pariser Vorort Clichy-sous-Bois und nicht auf Schulbänken renommierter Bildungseinrichtungen oder auf den Fluren irgendwelcher Ministerien. Er hatte den Befähigungsausweis zum Freizeitanimateur und in dieser Funktion in Jugendzentren gearbeitet, wo er sich für bessere Ausbildungschancen und eine städtische Erneuerung einsetzte. Mit seinen Aktionen hatte er auf sich aufmerksam gemacht, denn er war der geborene Politiker.
Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Verwundetes Frankreich, Wahlen im Ausnahmezustand, so haben wir diesen Tag genannt. Denn seit anderthalb Jahren, seit den Terroranschlägen auf den Konzertsaal Bataclan und andere öffentliche Orte in Paris, gilt in Frankreich der Ausnahmezustand. 5-mal ist er inzwischen verlängert worden und so herrscht er nun auch während der französischen Präsidentschaftswahl. Was es den Sicherheitsbehörden leichter macht, während der Wahl auch für Sicherheit zu sorgen. Eine Aufgabe, die gestern 50.000 Polizisten und 7.000 Soldaten wahrgenommen haben. Wobei sowohl die Wähler als auch die Beamten und Soldaten mit Unbehagen an das Attentat vom Donnerstagabend zurückgedacht haben werden, als an der Pariser Prachtstraße Champs-Élysées ein Polizeibeamter getötet und 3 weitere Menschen verletzt wurden. Und hier kommt eine andere Seite des Ausnahmezustands ins Spiel, denn die ständige Terrorgefahr und die immer zahlreicher werdenden Einsätze dagegen haben den französischen Sicherheitsapparat langsam aber sicher an eine Belastungsgrenze gebracht, wie mein Kollege Markus Pfeiffer berichtet.
Schutzwesten, Maschinengewehre, ständige Präsenz. Seit dem 13. November 2015 ist der Ausnahmezustand Alltag für Frankreichs Polizei. Er gibt den Ermittlern wertvolle Vollmachten. Durchsuchungen sind ohne richterliche Anordnung möglich, Verdächtige können direkt unter Hausarrest genommen werden, ohne Vorwarnung können Waffen konfisziert, Schutzgebiete erklärt sowie die Versammlungs- und Bewegungsfreiheit eingeschränkt werden. Doch der mittlerweile fast 2-jährige Alltag des Ausnahmezustandes mit seinen zahlreichen Sondereinsätzen geht auch an den hartgesottenen Sicherheitskräften nicht spurlos vorüber. Das Terrorjahr 2015, die Sicherung der Europameisterschaft 2016 und in diesem Jahr die Präsidentschaftswahl. Alle verfügbaren Sicherheitskräfte sind ununterbrochen im Einsatz. Das kostet Energie. Hinzu kommt, dass sich die Polizisten auch immer häufiger selbst schützen müssen. Denn für die Terroristen sind die Polizisten leicht verwundbare Stellvertreter des Staates. Der Mord an einem französischen Polizistenpaar im Juni vergangenen Jahres, der Machetenangriff vor dem Louvre im Februar und jetzt gerade der Angriff auf die Polizisten auf den Champs-Élysées am vergangenen Donnerstag sind nur 3 Beispiele dafür. Weniger bekannt ist, dass die Polizei seit 2013 auch zunehmend nicht-terroristischen Angriffen aus der Zivilbevölkerung ausgesetzt ist. Immer wieder attackieren Jugendliche die Polizei in den Pariser Vororten. So wie am 8. Oktober 2016, als 20 Vermummte hinterrücks ein Polizeiauto mit Molotow-Cocktails bewarfen. Oder als in diesem Februar mehrere 100 gewaltbereite Personen eine zunächst friedliche Demonstration störten und dann gezielt die Ordnungskräfte angingen. Allein im Jahr 2015 wurden fast 6.000 französische Polizisten während der Arbeit verletzt, 1.200 mehr als noch 5 Jahre zuvor. Den Polizisten reicht es. Regelmäßig verschaffen sie sich Gehör, so wie im vergangenen Oktober. Da bevölkerten die Sicherheitskräfte selbst die Straßen in Paris, Brest, Marseille, Lyon, Montpellier, Bordeaux und Toulouse, um gegen ihre Arbeitsbedingungen zu protestieren. Arbeit ohne Pause, schlechte Ausrüstung, zu wenig Personal. Herr Innenminister, es reicht, so die Botschaft damals an die Regierung. Und zumindest den personellen Engpass möchte die Regierung jetzt schnell beheben. Bis Ende des Jahres sollen gut 2.000 zusätzliche Polizisten eingestellt sein. Und in den nächsten 2 Jahren plant noch Präsident Hollande sogar eine Nationalgarde mit 84.000 Reservisten aufzubauen. Doch bis die neuen Kräfte eingestellt und eingearbeitet sind, wird es dauern. Solange müssen die vorhandenen Kräfte im Alltag des Ausnahmezustandes wohl weiter durchhalten.
Das berichtet mein Kollege Markus Pfeiffer. Und wie die übrigen Franzosen, die nicht als Polizeibeamte im Einsatz sind, den Alltag dieses Ausnahmezustands erleben, darüber möchte ich jetzt sprechen mit der Schriftstellerin Gila Lustiger. Sie ist unter anderem Autorin des Buches Erschütterung über den Terror und sie lebt in Paris. Guten Abend dorthin.
Guten Abend.
Premierminister Bernard Cazeneuve hat im Januar erklärt, dass die Sicherheitsbehörden mit den Vollmachten, die ihnen der Ausnahmezustand gewährt, von Anfang 2016 bis Anfang 2017 17 Attentate vereitelt hätten, was leider nicht ausschließt, dass es trotzdem noch Attentate gibt, wie wir letzte Woche gesehen haben. Aber das hat natürlich auch keiner behauptet, dass es gar keine mehr geben kann. Wie sicher würden Sie sich denn fühlen, Frau Lustiger, wenn es keinen Ausnahmezustand gäbe und die Behörden alle diese Vollmachten nicht hätten?
Ich bin natürlich kein Terrorspezialist. Ich frage mich aber öfter, inwieweit Militär auf der Straße wirklich effektiv ist. Nizza haben sie im Juli nicht verhindern können, trotz des Ausnahmezustandes. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass sie einfach nur beruhigen, dass sie uns zu beruhigen haben und dass vielleicht eine effizientere Geheimdienstarbeit weitaus effizienter, also Attacken weitaus besser vermeiden könnte als Militär und Polizei auf der Straße und eben auch die Gesetzeseinschränkungen.
Militär und Polizei auf der Straße, sagen Sie, sind das die wesentlichen Merkmale, an denen Leute wie Sie, die in Paris leben, merken, dass es so etwas wie einen Ausnahmezustand gibt?
Na klar. Ich meine, ich habe kein Profil eines potenziellen Terroristen. Ich werde nicht, kann nicht, werde, wurde noch nicht festgenommen. Also für mich sind es halt die, ist es das Militär in den Bahnhöfen vor Orten, die als symbolträchtig gelten. Es hat eben das Straßenbild verändert. Aber ich weiß natürlich, dass der Ausnahmezustand für viele auch etwas ganz anderes bedeutet.
Zum Beispiel was?
Ausgangssperren. Sie haben das ja vorhin eben gerade auch schon in Ihrem Interview auch gesagt. Und dass Sie haben das im Wort schon drin. Ausnahmezustand hat eigentlich die Ausnahme zu bleiben. Das Problem ist eben hier, dass dieser Ausnahmezustand dazu tendiert, ein Normalzustand zu werden. Und das ist eben was Problematisches. Es ist eine Einschränkung unserer Freiheiten.
Manche Beobachter sagen ja, der Ausnahmezustand sei im Grunde gar nicht mehr nötig, weil die Regierung und das Parlament inzwischen viele Gesetze verschärft hätten und damit zum Beispiel Geheimdienste gestärkt hätten. Ist da was dran, dass der Ausnahmezustand im Grunde schon fast von der Rechtslage eingeholt worden ist?
Das kann ich Ihnen so nicht sagen. Ich weiß aber eben nicht, und ich habe natürlich einige Texte dazu gelesen von einem François Hesbourg, der eben gesagt hat, dass Durchsuchungen und die Ausgangssperren und die Hausarreste eben in der Terrorbekämpfung nicht als die effizientesten Mittel sind. Und das sind zum Beispiel Aspekte des Ausnahmezustandes.
Wenn Sie mit Ihren Nachbarn zum Beispiel sprechen, was nehmen Sie da für ein Gefühl wahr, was diese starke Polizeipräsenz auf der Straße geht? Wie wirkt das auf die Leute? Wirkt es beruhigend oder fühlen Sie sich dann erst recht daran erinnert, oh, da ist ja eine Gefahr und deswegen sind die da, oder fühlt man sich gar bedroht davon? Was sind so die vorherrschenden Gefühle?
Ich frage mich, wie effizient ein Polizist ist oder ein eben Soldat, dem man seine Waffe entwenden kann, wie in dem Attentat in einem Flughafen, dem man die Waffe entwenden kann. Ich habe das Gefühl, dass die meisten Polizisten und das Militär eben auch noch keine Terrorerfahrung haben und nicht trainiert sind, nicht genug vorbereitet sind für mögliche potenzielle Attacken und dass sie wirklich nur dazu da sind, um eben die Zivilgesellschaft zu beruhigen.
Immer wieder ist dieser Ausnahmezustand verlängert worden. Meist gab es dafür auch konkrete Anlässe, große Ereignisse zum Beispiel wie die Fußball-Europameisterschaft letztes Jahr oder jetzt die Präsidentschaftswahl. Aber irgendwann gibt es solche Anlässe vielleicht in absehbarer Zeit nicht mehr. Und dann steht die Regierung vor der Frage, sollen wir den Ausnahmezustand aufheben? Und was ist, wenn dann gleich danach wieder ein Attentat passiert? Glauben Sie, man kommt hier wieder raus aus dem Ausnahmezustand in Frankreich?
Das ist eben die große Frage. Was macht man eben mit so einem Ausnahmezustand, der die Ausnahme zu sein hat? Ja, das ist eben die große Frage. Und das ist ja das Fatale auch immer wieder. ich habe das schon einmal gesagt, aber ich habe Statistiken gelesen, in denen die Franzosen sich eben für den Ausnahmezustand aussprechen und sie wählen eben die Sicherheit vor der Freiheit. Und das ist eben in einem Land, in dem Freiheit und nicht Sicherheit auf jedem Portal steht, schon fatal. Und das ist eben auch etwas, was Terror mit uns allen macht, ja, dass wir bereit sind, eben im Ausnahmezustand zu legen und eine extreme Einschränkung unserer Rechte und Freiheiten, weil wir eben Angst haben. Und die Frage ist eben wirklich die, wie effizient ist dieser Ausnahmezustand? Und es gibt eben Stimmen, die behaupten, er sei eben nicht so effizient und dass viel mehr Gelder in den Geheimdienst und in diese Art von Terrorbekämpfung hineingesteckt werden müssen.
Würden Sie diesen Ausnahmezustand denn trotz aller Kritik, die Sie daran haben, hinnehmen, wenn Sie den Eindruck hatten, er wäre wenigstens effizient?
Natürlich. Ja, natürlich. Natürlich.
Sagt die Schriftstellerin Gisela Lustiger in Paris über das Leben mit dem Ausnahmezustand. Haben Sie vielen Dank. Mindestens bis zum Sommer wird dieser Ausnahmezustand noch gelten, denn dann erst sind die wichtigen Wahlen vorüber, die Frankreich in diesem Jahr zu bestehen hat, die zweite Runde der Präsidentschaftswahl und beide Runden der Wahl zur Nationalversammlung. Verwundetes Frankreich, Wahlen im Ausnahmezustand, der Tag in HR2 Kultur. Kommen wir nochmal auf Osman Dibula zurück, einen der Protagonisten in dem Roman »Die Zeit der Ruhelosen« von Karine Tuil. Osman hat es in seiner bemerkenswerten Karriere bis in den innersten Zirkel der Macht, nämlich bis zum Berater des französischen Staatspräsidenten gebracht. Und wir erfahren in dem Roman auch, warum das für ihn so bemerkenswert ist.
Seine Wissenslücken auf dem Gebiet der Geschichte, Kultur und Politik waren beträchtlich. Und in einem Kreis von Menschen, die von der Wiege an eine gute Erziehung genossen hatten, die als Klassenbeste die Geschichte Frankreichs im Schlaf herunterbeten konnten und die algerische Verfassung zumindest auszugsweise im Kopf hatten, fühlte er sich wie ein unbeholfener Fremdkörper. Wenn er den Einladungen der Amerikaner, die ihn nach den Unruhen von 2005 kontaktiert hatten, nicht gefolgt war, war nicht sein vorgeblicher Anti-Amerikanismus der Grund dafür, sondern dass er kein Englisch sprach. Die anderen Berater sprachen, schrieben und lasen die Sprache fließend und dass er mehr arbeitete als seine Kollegen, die sich gelegentlich ein paar Stunden Privatleben gönnten und tatsächlich rund um die Uhr verfügbar war, lag daran, dass er seine Kompetenz unter Beweis stellen wollte. War es etwa kein legitimer Ehrgeiz, der Entourage des Präsidenten angehören und sich im Glanz des Élysées sonnen zu wollen, nachdem er jahrelang durch das Niemandsland seiner Banlieue gestapft war? Er erinnerte sich noch genau an das erhabene Gefühl, das in ihm aufgestiegen war, als er zum ersten Mal im Ehrenhof des Élysée-Palasts stand. Er hatte alles gegeben, um Macht ausüben zu können.
Schreibt die französische Schriftstellerin Karine Tuil in ihrem Roman »Die Zeit der Ruhelosen«. Und genau das, nämlich Macht ausüben, wollen auch Emmanuel Macron und Marine Le Pen, die beiden Bestplatzierten aus der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahl, die in 14 Tagen in einer Stichwahl gegeneinander antreten werden. Und auch sie werden bis dahin nochmal alles geben. Und auf den Ausgang gespannt ist nicht nur Frankreich selbst, sondern auch die Europäische Union. Denn ein europafeindliches Staatsoberhaupt im Pariser Élysée-Palast, das würde zu einem tiefen Riss in der Europäischen Union führen. Schließlich ist Frankreich nicht nur Gründungsmitglied der EU, sondern war dort auch lange Zeit ein wichtiger und starker Motor. Immerhin der Kandidat Emmanuel Macron verkörpert für viele die Hoffnung, dass das auch so bleiben könnte. Und diese Hoffnung hat dementsprechend am gestrigen Abend nicht sterben müssen in der EU-Hauptstadt. Von dort berichtet Sabine Hackländer.
In Brüssel ist die Erleichterung groß am Tag danach. Immerhin hätte es auch anders, schlimmer kommen können. Dann nämlich, wenn es nicht nur eine EU-Gegnerin aus dem Rechtsextremen, sondern gleich noch ein zweiter aus dem linken Lager in die Stichwahl geschafft hätte. Die Auswahl an proeuropäischen Kandidaten sei eben nicht besonders groß gewesen, so der Sprecher der EU-Kommission, der heute erklären musste, wieso namhafte Kommissionsvertreter, angefangen vom Präsidenten über die Außenbeauftragte bis hin zum Brexit Verhandler gestern so offen Partei für den sozialliberalen Kandidaten Macron ergriffen hatten. Präsident Juncker hat Emmanuel Macron gestern gratuliert, weil er der Kandidat ist, der dieselben Werte vertritt wie Juncker. Letztendlich gab es keine große Auswahl. Diese Ansicht wurde heute mehrfach von EU-Politikern geäußert. Liberale, Sozial- und Christdemokraten im EU-Parlament zeigten sich erleichtert, auch weil die rechtsextreme Kandidatin Le Pen nicht wie erwartet stärkste Kraft geworden war.
Marine Le Pen ist unter ihren Erwartungen geblieben, zwar in die Stichwahl eingezogen, aber schlechter rausgegangen als erwartet. Und insofern ist es ein erstes Hoffnungssignal, dass die Franzosen sich für Partnerschaft entscheiden und gegen den nationalistischen, engstirnigen Kurs von Marine Le Pen.
So der Vorsitzende der Christdemokraten im EU-Parlament, der CSU-Politiker Manfred Weber. Ähnlich äußerte sich der Chef der deutschen Sozialdemokraten Jens Geier. Ein Sieg Le Pens würde sowohl Frankreich als auch die EU ins Chaos stürzen. Das müsse verhindert werden. Es sei gut, dass nun ein Kandidat mit glasklarem europäischem Profil vorne liege.
Und deswegen müssen sich jetzt alle Demokratinnen und Demokraten hinter Emmanuel Macron versammeln. Das würde auch neue notwendige Initiativen bei der europäischen Zusammenarbeit ermöglichen. Und die Garantie eines Neustarts des deutsch-französischen Motors in der EU wäre das Duett Macron mit Martin Schulz.
Dass das passende Gegenstück zum deutschen Kanzlerkandidaten Schulz eigentlich der Sozialist Benoît Hamon hätte sein müssen, unterschlugen heute viele Sozialdemokraten angesichts des gestrigen Wahldebakels desselben. Kritische Töne zum Ausgang der ersten Runde waren heute vor allem von Grünen und Linken im EU-Parlament zu hören. Sie halten Macron für zu wirtschaftsliberal, während man bei den Grünen angesichts der Gefahren, die durch Le Pen drohen, solche Differenzen allerdings für nachrangig erachtet, geben sich linken Politiker wie der deutsche EU-Abgeordnete Fabio Di Masi weitaus unversöhnlicher.
Denn das war ja die Politik der Macrons und Hollandes, die extreme Rechte, den Front National erst stark gemacht hat. Der französische Soziologe Didier Ribon sagte, wer Macron wählt, der bekommt in 5 Jahren Le Pen hoch 3.
Applaus für das gute Abschneiden Le Pens gab es heute übrigens auch in Europa. Mit den Worten "Es lebe der Sieg, vive la victoire" gratulierte der niederländische Rechtspopulist Wilders, während der AfD-Politiker Poggenburg Le Pens Einzug in die Stichwahl als ganz große Leistung bezeichnete.
Reaktionen aus den Mitgliedstaaten der EU und aus der EU-Hauptstadt Brüssel auf die Konstellation, die es in der zweiten Runde der französischen Präsidentschaftswahl in 14 Tagen geben wird. Denn dann treten der unabhängige Kandidat Emmanuel Macron und die Chefin des rechtsextremen Front National Marine Le Pen gegeneinander an. Professor Henrik Utterwedde, Wissenschaftler am Deutsch-Französischen Institut in Ludwigsburg. Guten Abend.
Guten Abend.
Die EU war von Anfang an und ist bislang immer noch unvorstellbar ohne die deutsch-französische Achse bzw. den deutsch-französischen Motor. Nun kann man sicher sagen, wenn Marine Le Pen Präsidentin wird, dann bricht die Achse. Nehmen wir mal an, das passiert. Wie wird es dann weitergehen für Deutschlands Außenpolitik und für die EU insgesamt?
Also das mag ich mir überhaupt nicht ausmalen, weil das wäre wirklich ein Desaster, nicht nur für Frankreich, sondern auch für Europa. Das Mindeste, was passieren würde, wäre, dass Frankreich auf absehbare Zeit als Partner für Deutschland, als Partner in Europa ausfallen würde. Marine Le Pen würde ja den Austritt aus der EU betreiben, den Austritt aus dem Euro betreiben. Nun gibt es Umfragen in Frankreich, die zeigen, dass eine große Mehrheit der Franzosen genau dies nicht will. Es könnte also durchaus sein, dass Marine Le Pen im Falle ihrer Wahl es dann gar nicht danach schaffen würde, weil sie hat ein Referendum angekündigt. Aber wie auch immer, es wäre auf jeden Fall eine Zeit des Stillstandes, der Verunsicherung und könnte auch der Todesstoß für die EU in ihrer jetzigen Form sein.
Trifft denn der Umkehrschluss zu, dass man mit Berechtigung sagen kann, mit einiger Berechtigung, dass der deutsch-französische Motor auf Hochtouren laufen wird, wenn Macron das Rennen macht?
Das wird man sehen. Auf jeden Fall ist mit Emmanuel Macron ein Politiker da, der es erfrischenderweise gewagt hat, diese verquasten Debatten über Europa, die man ja auch teilweise bei uns kennt, beiseite gewischt hat und einfach mal Klartext geredet hat, was eigentlich Europa für die Franzosen bedeutet und wie sehr Frankreich eben auch von einem funktionierenden Europa abhängig ist. Das ist schon mal sehr, sehr wohltuend. Er hat ein zweites getan, hat gesagt, wir Franzosen müssen erstmal sozusagen unser Schiff, die französische Wirtschaft wieder flott machen. Und das ist unsere Hausaufgabe, das sind unsere Veränderungen, unsere Reformen, die wir machen müssen. Und dann in einem nächsten Schritt, wenn wir die Glaubwürdigkeit, wenn Frankreich seine Glaubwürdigkeit wiedergewonnen hat, dann allerdings werden wir an die Deutschen, aber auch die Partner herantreten, um auch notwendige Veränderungen in Europa zu besprechen. Und da gibt es dann sozusagen sehr starke Vorschläge, die Macron in seinem Programm hat, über Verstärkung etwa der Zusammenarbeit bei Verteidigung, Migration, innerer Sicherheit, aber eben auch für Veränderungen in der Eurozone. Und das werden dann in der Tat Debatten werden, die wir bislang gar nicht mehr hatten, dass man hier vielleicht tatsächlich zwischen Frankreich und Deutschland mal wieder über neue Initiativen reden muss.
Aber soweit,
reden kann.
Aber soweit muss Macron ja im eigenen Land erstmal kommen, wenn er, wie Sie sagen, das Schiff wieder flott machen will. Wird ihm ja nicht gelingen ohne eine parlamentarische Mehrheit. Es kommt ja in absehbarer Zeit auch eine Wahl zur französischen Nationalversammlung. Wir haben ja in dieser Sendung darüber schon gesprochen. Und diese Bewegung En Marche, die ja auf Macron zugeschnitten ist, die er ins Leben gerufen hat, die hat ja gar keine Verwurzelung bislang in den diversen Wahlkreisen Frankreichs. Also ist nicht ohne weiteres zu erwarten, dass er dann auch in der Nationalversammlung eine Mehrheit hat, mit deren Hilfe er ja nur das umsetzen könnte, was er beabsichtigt.
Das ist vollkommen richtig. Wir werden abwarten müssen, wie die Parlamentswahlen ausgehen, ob er überhaupt eine Mehrheit bekommt, ob es vielleicht eine Art Koalition der Willigen geben könnte aus verschiedenen Parteien, die einen solchen Reformkurs mitzutragen gewillt sind. Auf jeden Fall werden Veränderungen, die Macron anstrebt, jetzt für Frankreich, die werden ihre Zeit brauchen und die stehen in der Tat unter dem Vorbehalt jetzt des Ausgangs der Parlamentswahl. Insofern denke ich, trotzdem wäre sozusagen seine Wahl einfach schon mal ein positives Signal, dass eben eine Mehrheit der Franzosen sich für einen solchen Kurs, der eben auch offensiv mit neuen europäischen Initiativen wirbt, sich aussprechen. Das wäre ja schon mal in einem Land, in dem 45% der Wähler europafeindliche Kandidaten gewählt hat. Das ist dann schon, wäre schon ein positives Signal. Alles Weitere müsste man danach sehen. Es würde sicherlich, wird man auch die Wahlen in der Bundesrepublik abwarten und dann wird man im Grunde ab Herbst, Winter 2017 sehen, zu welchen neuen Initiativen Deutschland und Frankreich fähig und willig sein werden.
Da Sie die deutsche Bundestagswahl erwähnen, welche Lehren können denn möglicherweise deutsche Politiker aus diesem Ablauf der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahl zählen? Die Pendants von Union und SPD in Frankreich, die haben ja ihre Kandidaten nicht in die Stichwahl reinbringen können.
Ja gut, ich meine, die Kernbotschaft seiner Wahl ist für mich, dass Klartext Erfolg haben kann, politischen Erfolg haben kann, dass die Wähler nicht so dumm sind zu glauben, unbedingt demjenigen zu glauben, der ihnen nach dem Mund redet. Macron hat sehr klar sich für Veränderungen, für notwendige Veränderungen ausgesprochen, die er natürlich sozial ausgewogen voranbringen will, aber es sind Veränderungen, die er klar anspricht und er hat eben auch sehr klar gesprochen, dass es ohne weitere Fortschritte in Europa nicht geht. Ich würde mir wünschen, dass Politiker in Frankreich, aber auch in Deutschland mit der gleichen Klarheit und Entschlossenheit in beiden Punkten Reformen und mehr Fortschritt in Europa, diesen Klartext reden würden, dann hätte man auch mehr Chancen, vielleicht die Bürger zurückzugewinnen für ein neues Europa, das den Bürgern tatsächlich hilft und das tatsächlich hilft, die Probleme unserer Zeit zu lösen.
Was schätzen Sie mal, angenommen Macron schafft es in den Élysée-Palast und wird dann diese ganzen Herausforderungen, über die wir gesprochen haben, auch die innenpolitischen irgendwann bewältigen. Wie lange wird es dauern, bis man mit Frankreich in der Europäischen Union und auch im deutsch-französischen Verhältnis wieder wirklich rechnen kann?
Das kann man schlecht abschätzen. Also nehmen wir mal an, es wäre eine Parlamentsmehrheit für Veränderungen in Frankreich vorhanden im Juni, dann gibt die Verfassung dem Präsidenten durchaus auch Recht, auf dem Verordnungswege die eine oder andere Veränderung schon einzuleiten. Und ich denke mal, unter dem Vorbehalt eben auch der deutschen Bundestagswahl könnte es bis zum Herbst dauern. Aber im Grunde kann Deutschland auch einiges dafür tun, um dem Präsidenten jetzt nicht noch zusätzlich Steine in den Weg zu legen, sondern vielleicht auch signalisieren, dass es offen ist für Vorschläge des neuen Präsidenten, wenn es eben um Fortschritte in Europa geht. Insofern liegt ein Teil der Verantwortung für den kommenden Erfolg von Macron auch in Berlin. Ich sage nur bewusst ein Teil.
Sagt Professor Henrik Utterwerde, Wissenschaftler am Deutsch-Französischen Institut in Ludwigsburg. Vielen Dank. Das war der Tag in HR2 Kultur über ein verwundetes Frankreich und Wahlen im Ausnahmezustand. Welche Entscheidung diese Wahlen bringen werden für Frankreich und mit welchen Folgen darüber hinaus, das wird die zweite Runde der französischen Präsidentschaftswahl zeigen. Und deren Ausgang wird uns dann sicher auch einen Tag wert sein. Ich heiße Oliver Glapp und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.